Und zur Bibelstelle ist in Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12. Ich bin kein so großer Fan von Romanen. Ich sage meine Frau und Kindern immer wieder, und die lesen gern Romane. Ich habe zu wenig Zeit, die Bücher zu lesen, die mit echten Personen zu tun haben, echte Persönlichkeiten. Ich habe so viele, die aufgestapelt sind, die ich lesen möchte, und ich komme nicht dazu, ganz abgesehen von den Romanen. Es gibt aber ein paar Romanen, die ich gern gelesen habe. Und eine davon, ich versuch's, oh, mein Fehler. Eine davon ist die Pilgerreise oder die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit von John Bunyan. Jeder Christ soll das Buch lesen. Das ist, meine ich, für Christen. Das gehört zu den Basics. Sehr bildhaft und bewegend ist das Buch geschrieben und erklärt durch einen Mann namens Christ, wie ein Mensch als Sünder den Weg zu Jesus und sein Heil und sein Kreuz findet und danach für Jesus lebt. Dieses mit Jesus leben heißt die Pilgerreise. Volle Gefahr, Fehler, Bedrohung, Anstrengung und Freude. John Bunyan, interessanterweise, reiste niemals weiter als 160 Kilometer von seinem Zuhause. Aber sein Buch wurde seit 1680 weltweit verkauft und in über 200 Sprachen übersetzt. In seinem Buch gibt es eine Begegnung zwischen Christ und seinem Freund Hoffnung und einem dritten Mann namens Umweg. Umweg kommt aus der Stadt Schöne Worte. Sein Pfarrer heißt interessanterweise Herr Doppelzüngig. Und John Bunyan, entschuldige, Christ, der Christ, stellt diesen Mann eine Frage. Bist du verheiratet? Und dieser Mann antwortet, ja. Meine Frau ist sehr fleißig. Sie ist eine Tochter einer ehrgeizigen Frau und wiederum die Tochter der Frau von Verstellung war. Sie kommt also aus einer anständigen Familie und hat einen solchen Grad an Bildung erreicht, dass sie genauso gut mit Fürsten wie mit Bauern reden kann. Auf dem religiösen Gebiet sind wir nicht so streng, außer in zwei Punkten. Wir kämpfen niemals gegen den Wind und wir sind immer sehr eifrig, wenn die Religion in silbernen Pantoffeln einhergeht. Dann zeigen wir uns gerne mit ihr auf ihre Straße, wenn die Sonne scheint und das Volk applaudiert. Der Christ oder Christian antwortete damit nicht zufrieden. Wenn du mit uns gehen willst, musst du gegen Wind und Wetter kämpfen, was, wie ich annehme, gegen deine Prinzipien geht. Du musst auch dem Christentum genauso treu bleiben, egal ob es in zerrissene Kleidung läuft oder in silbernen Pantoffeln. Du musst genauso zu ihm stehen, wenn du in Eisenketten gelegt wirst, wie wenn sie dir applaudieren. Der Mann wollte nicht. Und später, als er weg war, sagte Christian zu Hoffnungsvoll: Wenn er vor den Menschen nicht bestehen kann, wie wird er eines Tages vor Gott stehen? Das christliche Leben ist ein ernsthaftes Leben, weil es einen großen Feind für uns gibt und einen großen Krieg für uns gibt. Heute sprechen wir von dem größten Krieg aller Zeiten. Die ist vorhanden, die ist stets da. Du wirst darüber in der Zeitung nicht lesen, du wirst davon im Fernseher oder im Internet sehr wenig hören. Aber dieser Krieg ist bereits angefangen, sie ist stets da. Und wenn du Offenbarung Kapitel 12 liest, da wirst du merken, dass dieser Krieg ist, dass dieser Krieg vorhanden ist. Nun, in Kapitel 12, da gibt es Symbole im Text. In Vers 1 finden wir das Wort Zeichen. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Er möchte uns erklären, er spricht nicht buchstäblich jetzt. In Kapitel 11 sprach er buchstäblich zwei Männer, ein Tempel, alles buchstäblich. Aber in Kapitel 12 jetzt spricht er in Symbole, Zeichen, sagt er. Und dann wieder in Vers 3 finden wir, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Ein Zeichen in der Bibel deutet immer auf etwas. Und die erste Zeichen, oh, entschuldige, okay, das ist nicht in der Bibel. Aber ich wollte euch erklären, auch in unserer Sprache benutzen wir Zeichen. Okay? Das ist ein Symbol für Europa. Und jeder versteht, es geht um Europa. Blaue Flagge und Sterne darauf ist ein Symbol für Europa. Und Johannes war nicht anders als wir und Gott ist nicht anders als wir, wenn er kommuniziert. Er benutzt Symbole. Erste, das wir finden heute, ist eine Szene im Himmel. Und es gibt vier Szenen in diesem Kapitel. Und wenn du das verstehst, dann wirst du auch verstehen, um was es geht hier. Vier Szenen. Erste Szene im Himmel. Zweite Szene auf Erden, dritte Szene im Himmel wieder und vierte Szene wieder auf Erden. Die Frau ist ein Zeichen, ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau, bekleidet mit der Sonne und mit dem Mond und unter ihre Füße und auf ihren Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Sie wird beschrieben. Welche Frau ist das überhaupt? Manche Kirchenmenschen haben gemeint, dieses ist Maria. Und man kann heutzutage und durch die Jahrhunderte Statuen, die Maria darstellen, mit ihren Füßen auf den Mond und 12 Sterne um ihren Kopf. Und sie ist dann brillant dargestellt. Das ist eine Interpretation. Es gibt auch andere Interpretationen, sogar viele. 1814 gab es eine Frau in England namens Julia Southcott. Sie hat gesagt, ich bin die Frau im Himmel. Sie war sehr fleißig im Bibelstudium. Sie hat Anhänger gehabt und sie sagte, ich bin die Frau. Und obwohl sie bereits 65 Jahre alt war, hat sie gesagt, ich werde ein Kind gebären zu solch und solch ein Datum. Leider starb sie vorher. Sie hat gemeint, das wird der Messias sein, aber sie starb vorher. Wisst ihr was? Die Leute haben das nicht aufgegeben. Es hat danach über 100.000 Menschen gegeben, die in diesen Glaubensrichtungen gefolgt haben. Ich nenne nur zwei Interpretationen. Ich habe mehrmals gesagt, dass wenn du die Offenbarung verstehen möchtest, dann musst du das Alte Testament lesen. Denn der Johannes, der hat das Alte Testament durch und durch verstanden. Das hat sein Herz erfüllt. Und wenn du Dinge hier liest und du denkst, was soll das heißen? Höchstwahrscheinlich findest du die Antwort im Alten Testament. Wer ist diese Frau in Offenbarung Kapitel 12? Es wird uns helfen, 1. Mose 37, Verse 9 und 10 mal zu lesen. So, ich lade euch ein, das mal aufzuschlagen. 1. Mose Kapitel 37 und Verse 9 und 10. Es geht um die Geschichte von Josef und seine 11 Brüder. Und sein Vater Jakob. Und es sagt in Vers 9, und Josef, der hatte Träume. Das ist interessant. Gott hat ihm immer wieder Träume gegeben und hat sie interpretieren können. Und als junger Mensch, so als Teenager, sagt es in Vers 9, Kapitel 37, 1. Mose, und er hatte noch einen anderen Traum. Auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Oh, das war nicht so gut. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Und er hat sofort verstanden. Ich möchte euch sagen, als ich das gelesen habe zum ersten Mal, das habe ich nicht verstanden. Was sollen die 12 Sterne und Sonne und Mond heißen? Aber er hat sofort erkannt, der Jakob. Was für ein Traum, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Also erste Reaktion, was soll das heißen, du? Ich bin dein Vater. Und ich und deine Mutter uns vor dir neigen, Josef, wer bist du, der so etwas sagst? Seine Brüder waren auch eifersüchtig, aber nach seiner ersten Reaktion hat Jakob das mal beherzigt und darüber nachgedacht. Das hat ihm später im Leben sehr geholfen. Okay, dann wissen wir, genau wie diese Frau ist. Sonne ist Jakob, Mond ist Rachel. 12 Sterne, das sind die 12 Söhne Jakobs. Das ist dann Israel. Diese Vision, das Zeigen in den Himmel, die Frau ist Israel. Der Teufel hasst Israel, weil sie Gottes auserwähltes Volk sind. Viele Menschen haben es versucht, Israel zu zerstören. Und hier in Nürnberg, beim Luitpoldheim, 1939, da hat Hitler seine Armeen eingeweiht, seine Soldaten zu Nazismus. Und ein Ziel, ein großes Ziel für Hitler war, das Volk Israel völlig zu vernichten. Er hat es versucht. Vor zwei Wochen oder drei hat es ein Classic-Open-Air-Konzert in Luitpoldhain gegeben. Alle Musik war von dem Komponist George Gershwin. Und George Gershwin war Jude. Im gleichen Gebiet, wo die Soldaten von Hitler eingesammelt wurden. Gott lacht über die Menschen, die versuchen, sein Volk zu zerstören. Die Frau ist schwanger. Sie wird einen Sohn gebären, Vers 2. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Danach kommt ein zweites Zeichen. Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 7 Hörner und auf seinen Kopf 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf Erde. Eine Drache mit 7 Köpfen und das ist Satan. Nun, die Tatsache ist, Satan ist keine Drache. Satan, sagt die Bibel, ist ein Cherub, ein himmlisches Wesen, wie die himmlische Wesen um Gott herum. Das ist Satan, nur er ist gefallen. Er ist boshaft. Er war vollkommen, aber er ist dann boshaft geworden. Manche Leute fragen, warum hat Gott Satan geschaffen? Und die Antwort ist, er hat ihn vollkommen geschaffen. Er war wirklich vollkommen, perfekt, ohne Sünde. Wenn du in Hesekiel Kapitel 38 liest, wenn du in Jesaja Kapitel 14 liest, dann findest du heraus, was die Geschichte von Satan ist. Und er ist stolz geworden und er sagt, ich werde wie den Größten, den Allergrößten sein. Er hatte dann vor, Gott zu stürzen und auf seinen Thron zu sitzen. Er ist stolz geworden. Und Gott hat ihm hingeworfen. Das war das erste Mal, dass er aus dem Himmel hingeworfen wurde. Und hier ist es beschrieben, er ist wie eine Drache beschrieben, das heißt viel Macht, sehr viel Macht. Und mit seinem Schwanz zieht er ein Drittel von den Sternen zu der Erde geworfen. Und so gut wie ich das verstehen kann, das heißt, dass er ein Drittel von den Engeln im Himmel mit seiner Rebellion oder in seiner Rebellion überzeugt hat, mit ihm zu gehen. Und sie sind mit ihm gefallen. Jesus sagte einmal, wenn er Menschen richten wird, weiche von mir ab, ihr Übeltäter, in der Hölle, die für den Teufel und seinen Engel gemacht wurde. Also das heißt, der Teufel hat Engel Er hat sie überzeugt eigentlich, mit ihm gegen Gott zu rebellieren, hat's verloren. Macht. Und warum rot? Rot, das passt ihm, weil das mit Blut zu tun hat. Die Bibel sagt, dass er vom Anfang an ein Mörder war. Das ist der Teufel. Deswegen sagen wir, dass wir in einem Kampf stehen, dass es Krieg gibt, der größte Krieg. Und wenn wir Kapitel 12 lesen, da zieht Gott den Vorhang zurück ein bisschen, damit wir sehen können, welche geistliche Mächte hinter all dem, was in dieser Welt abläuft, stehen. Wir sollten verstehen, dass der große Kampf für uns ist nicht irgendwelche Ideologie, ist nicht irgendwelche Weltmächte. Der größte Kampf für uns ist gegen den Teufel und seinen Engeln. Okay, Szene im Himmel, Punkt 1. Punkt 2, Szene auf Erden. Der Teufel ist bereit, den Sohn zu verschlingen. Vers 4 in der Mitte. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären. Und wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernen Stab, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Die Drache hasst Israel, aber viel mehr als Israel hasst er ihren Sohn. Wer ist der Sohn? Er ist hier identifiziert. Er soll die Nationen hüten mit einem eisernen Stab. Das ist Jesus Christus. Also, manche Leute interpretieren diese Frau als die Kirche. Aber das kann nicht sein, weil Maria, Israel, gebar Jesus Christus und nicht die Kirche. Durch Jesus Christus ist die Kirche entstanden, nicht umgekehrt. In der Bibel lesen wir, dass Herodes der Große versucht hat, Jesus Christus zu zerstören. Und da er ihn nicht gefunden hat, hat er viele Babys im Gebiet von Bethlehem getötet. Aber das war nur einmal, dass der Teufel gegen Jesus Christus gekämpft hat. Aber jedes Mal, dass der Teufel versucht hat, Jesus Christus zu zerstören oder sein Vorgänger zu zerstören, war er nicht erfolgreich. Er hat Pech gehabt. Und schließlich dann, hier in dieser Szene, ist nicht alles erzählt. Er ist zu Himmel aufgehoben und wir lesen das am Ende von den Evangelien, dass Jesus in den Himmel hinaufgegangen ist. Und nachher, sagt die Bibel, tut die Frau etwas. Und die Frau floh in der Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Wir springen über viele Geschichten rüber in diesem Vers. Es kann nicht alles erzählt sein in einem Kapitel. Sie flieht. Und manche Leute sagen, und es ist in der Wüste, manche Leute sagen, wo wird das sein? Und einige schlagen vor, dass das die Stadt Petra sein wird. In Daniel Kapitel 11 und Vers 41 wird erklärt, dass es Schutz für Israel geben wird. In dem Gebiet von Edom und von Moab wird es Schutz geben. Daniel Kapitel 11 und Vers 41. Und da wird aus irgendwelchen Grund der Antichrist nicht so weit kommen können. Irgendwo dort wird sie Schutz haben, Israel, den Überrest von Israel. In der Trübsalzeit, 3,5 Jahre, ist das Petra, das wissen wir nicht. Das ist zu schwierig zu sagen. Es wird irgendwo dort im Süden sein. So, der Überrest Israels ist geschützt. Jesus Christus ist in den Himmel. Satans nächste Aktion ist wieder in den Himmel zu reisen, diesmal zu kämpfen. Nun, ich habe gesagt, wir stehen im Kampf. Der Herr Umweg, den Christian getroffen hat in der Pilgerreise, der wollte immer Sonnenschein haben und wenn es raue Winde gibt, da käme er nicht draußen. So war sein Glauben. Wenn die Leute applaudieren, da sind wir gern Christen. Es gibt viele Menschen, die so sind. Und es gibt auch eine Lehre, eine Bewegung, die wir heute nennen Wohlstandsevangelium. Christ sein ohne Leid. Und wenn du nur genug Glauben hast, dann wird er dir alles geben, was du haben möchtest. Das ist seit langem im Gang. Also ich würde sagen, seit gut 50 Jahren, mindestens, wenn nicht länger. Aber es nimmt immer neue Formen an. Große Kirchen, große Musik, typischerweise in der jüngeren Generation sehr laute Musik, wie ein Rockkonzert, alles so dargestellt. Und es wird betont, das Geld. Sogar ein Prediger von dem Wohlstandsevangelium hat ein Buch geschrieben, im Jahr 2000 veröffentlicht. Stellt euch vor, der Titel hieß, du brauchst mehr Geld. Das wäre nett, oder? Können immer wir alle mehr Geld benutzen, oder? Aber das war seine Lehre. Du brauchst mehr Geld. Ich finde das nicht im Neuen Testament. Gott schenkt uns, was wir brauchen. 10 Jahre später hat er so viel Kritik darüber bekommen, dass er sagte, ja, das hätte einen anderen Titel haben sollen. Wohlstandsevangelium. Geschwister, das ist Irrtum. Wir stehen im Kampf. Es wird nicht immer Sonnenschein geben. Wir haben einen großen Feind. Und er ist listig und er kämpft sehr hart. So, die nächste Szene. Jetzt sind wir bei Punkt 3. Wieder in Himmel. Ab Vers 7. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Michael, der Erzengel, ist besonders der Schutzengel für Israel. In Daniel Kapitel 12 lesen wir, dass er in der Mitte der Trübsalzeit, so wir haben es gut identifiziert, nicht wahr? 1260 Tage flieht sie in die Wüste, Überrest von Israel. In der Mitte der Trübsalzeit übrigens, das ist gläubige Israel. Es wird auch andere Juden geben, sie gehören nicht dazu, das ist gläubige Israel. Sie macht sich auf den Weg. In der Mitte der Trübsalzeit, er wird besonders, der Michael, für sie aufstehen. Und es wird ein Kampf, wie es von Rubens gemalt wurde, der Kampf zwischen Michael und Satan. Michael und die heiligen Engel kämpfen gegen Satan und seine Engel. Satan kommt den Thron Gottes nicht nah und wird sogar von den Himmel geworfen und kommt niemals wieder hoch. Und es wurde geworfen, der große Drache. Merke, was seine Namen sind. Der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Übrigens, es gibt noch mehr Namen in der Bibel für den Teufel, aber hier sind vier, damit wir klar verstehen, um wen es geht. Der Teufel, unser Feind. Er wird niedergeworfen. Der den ganzen Erdkreis verführt. Der Teufel, das ist richtig über ihn gesagt. Er verführt die Welt. Er verführt die Welt durch Götzendienst. Er verführt die Welt durch Gewalt. Er verführt die Welt durch Mord. Er verführt die Welt durch Betrug. Er verführt die Welt durch Untreue. Ich spreche von Menschen. Er überzeugt sie, solchen Dingen zu tun. Er verführt die Welt durch Bitterkeit, durch Unzufriedenheit, durch Zerstörung der Familie, was Gott gegründet hat, durch falsche Lehre. Der Teufel ist auf verschiedene Weise in diese Welt involviert, um Menschen zu verführen. Er wird von den Himmel hingeworfen. Er kommt niemals wieder hoch. Und dann lesen wir in Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Magd seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Also jetzt kriegen wir einen Blick von dem, was im Himmel abläuft, und zwar jetzt. Wenn man das Buch Hiob liest, das ist der Anfang. Satan spricht mit Gott über Hiob. Und Gott spricht, wie gut ein Mensch Hiob ist. Und das bedeutet sehr viel, wenn Gott das sagt und Hiob sagt, tut er das umsonst? Er verklagt Hiob. Und dann lesen wir auch darüber in diesem Kapitel, dass er ständig Christen vor dem Herrn verklagt. Schau, was er getan hat. Es ist wirklich für dich und für mich. Und wir sollen das ernsthaft nehmen. Er klagt uns an vor dem Herrn. Er ist wirklich unser Feind. Es gibt ein wunderbarer Bibelvers in 1. Johannes Kapitel 2. Und es sagt Folgendes. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünde, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Wir haben einen Beistand. Wir haben einen Rechtsanwalt und er steht für uns vor Gott da. Satan klagt uns an. Geschwister, ich spreche nicht von irgendwelcher Idee oder etwas Symbolik. Ich spreche von der Tatsache. Er klagt uns an. Er klagt dich und er klagt mich an. Das griechische Wort für Teufel ist Diabolos, bedeutet Verleumder, besser, derjenige, der verklagt. Oder der Verkläger. Das ist eine bessere Übersetzung, aber wir können alle beide benutzen. Schauen wir bitte in Jakobusbrief, Kapitel 3. Jakobusbrief, Kapitel 3. Jakobusbrief, Kapitel 3 und ab Vers 6. Jakobus spricht nicht Ungläubigen an hier, er spricht Christen an. Und hier ist, was er sagt. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilde Tieren, also auch Vögel, sowohl der kriechende Tieren, also auch Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch menschliche Art. Die Zunge aber kann keine der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind, geschaffen worden sind. Aus diesem Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprüht doch nicht aus dieselbe Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges nicht süßes Wasser hervorbringen. Dieses soll nicht sein. Und wir alle haben unser Problem mit diesem. Aber dieses sollen wir verstehen. Verstehen besonders in unserer Gemeinde. Verleumdung kommt von dem Teufel. Er klagt uns ständig an. Die ungläubige Welt klagt uns ständig an. Der Teufel braucht deine Hilfe und meine Hilfe nicht. Wir kommen dann zu einem zweiten Jubel in Offenbarung. In der Offenbarung. Zu einem zweiten Jubel. Wo sie sagen, in Himmel, Vers 11. Und das sind die Christen, die dort sind, in Himmel. Und sie haben ihn überwunden, das heißt der Teufel, um des Blutes des Lammes, Nummer 1, und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, Nummer 2. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod, Nummer 3. Darum sei fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Dann kommen wir wieder, nächste Szene, auf Erden. In Vers 13. Und als der Drache sah, und als der Drache sah, dass er auf Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte, und es wurden die Frau die zwei Flügel eines großen Adlers gegeben, damit sie die Wüste, in die Wüste fliege und ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit fern von Angesicht der Schlange. Und was ist das? Entschuldige, wir sind in einem Kampf. Wir versuchen es noch einmal. Okay, sie flieht vor der Drache, das ist Israel. Er versucht, sie zu zerstören. Und ihr sind Flügel eines Adlers gegeben. Also das ist für ganz viele Menschen. Und was soll das heißen? Das ist eine gute Frage. Ich nehme an, das heißt nur, er hilft sie, das schnell zu erledigen. Manche Leute meinen, das ist die Luftwaffe. Ich denke nicht. Ich denke, Gott hilft sie, irgendwie das schnell zu erledigen. Die Szene auf Erden. Satan versucht, sie zu zerstören. Vers 15. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzusetzen. Und die Erde half die Frau, und die Erde öffnete ihren Mund, das heißt irgendwelches Erdbeben oder irgendetwas, und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und die Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Das heißt, die, die an Jesus Christus glauben. Für sie wird es schwierig in dieser Welt sein. Nun, all das zusammenzufassen, Satan will sein Reich aufbauen. Er ist, sagte Jesus, der Fürst dieser Welt. Er ist mächtig. Er ist mörderisch. Er zerstört Ehen. Er zerstört Gemeinden. Er zerstört Menschen. Seine Methoden sind sehr raffiniert. Am Anfang ist es süß, wie er einem verlocht. Zum Schluss ist es sehr bitter. Er möchte, dass Christen denken, man soll seinen Glauben nicht so ernsthaft nehmen. Man soll versuchen, wie die Welt zu sein und vor der Welt akzeptabel zu werden. Wir stehen in einem Kampf. Das ist die Wahrheit. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 6 und Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. In dem alten Lied von Martin Luther sagt es in der dritten Strophe von Ein feste Burg, und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Unser großer Feind, ein großer Kampf, aber wir haben einen sehr großen Retter, noch größer als der Teufel. Und wir werden den Sieg erlangen. Wir beten.